Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne von mir, Steffi und Micha. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Micha, was ist heute unser Thema?
Ja, willkommen auch von mir. Heute sprechen wir erneut über Feel the News und zwar über die Episode Temu und Shein verändern die Welt vom 25. Juli dieses Jahres.
Mhm. Und worum geht's in dem Podcast?
Es geht um Temu, eine E-Commerce-App, eine Handelsplattform und wie diese App und andere Marktbegleiter weltweit den Handel verändern. Was das für Auswirkungen hat, darum geht's. Also um das Verschmelzen von E-Commerce mit Social Media.
Okay. Hat dir der Podcast gefallen? Mit welchem Eindruck bist du da rausgegangen?
Ja, der Podcast hat mir gefallen, weil er hat mir, wie unsere ältere Tochter sagen würde, Food for Thought gegeben. Und er hat mir auch ein Thema näher gebracht, mit dem ich mich vorher noch nicht beschäftigt hatte.
Was ist dir aufgefallen?
Mir sind verschiedene Dinge aufgefallen. Das erste vielleicht zum Thema Datenschutz. Da fand ich die Gedanken von Jule richtig gut dahingehend zu sagen, dass man doch als Endverbraucher irgendwie erwarten kann, dass wenn ich mir in einem App Store regulär bei Google oder Apple eine App runterladen kann und gerade wenn diese App so eine große Reichweite hat, dass das Angebot, was dahinter steht, gesetzeskonform ist. Da gibt es ja hier durchaus Zweifel im Kontext Datenschutz, dass Temu Bilder pausenlos, also Screenshots macht von den Anwendern, auch ansonsten Daten sammelt und das sehr wahrscheinlich in einer nicht rechtskonformen Form. Den Gedanken fand ich richtig gut, auch dahingehend, weil es mal wieder zeigt, dass es den Behörden in Deutschland und Europa vergleichsweise leicht fällt, kleine Anbieter zu verfolgen, aber sie kaum in der Lage sind, in Bezug auf große Anbieter dasselbe zu leisten und das auch relativ zeitnah zu leisten.
Man kann ja vielleicht vorweg sagen, ich gebe mal meine Impressionen von diesem Podcast wieder, also deine erste Reaktion und das ist sehr unüblich. Boah, vielleicht lade ich mir das mal direkt runter, weil jetzt will ich auch mehr über Temu erfahren und warst eigentlich ganz neugierig darauf, während ich gesagt habe, never, mir kommt keine chinesische App aufs Handy, deshalb bin ich auch keine TikTok-Userin. Vielleicht für einen kleinen Background bei unseren Hörern, du bist ja selber Volljurist und hast von daher auch die ein oder andere Sicht auf die Sachen. Und das wundert mich gerade in diesem Punkt, dass du erstmal keine Bedenken geäußert hast, sondern erstmal neugierig warst. Und ich bin da ja eher…
Wobei man ja fairerweise sagen muss, ich wollte es nur mir laden, um es mal auszuprobieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich wollte es auch nicht auf mein privates Handy laden. Also tatsächlich finde ich es immer gut, wenn man Dinge auch ausprobiert, über die man spricht. Das waren so ein bisschen die Beweggründe für mich. Aber ich war jetzt auch nicht gespannt dahingehend in der Erwartungshaltung, dass die dort angebotenen Produkte von besonders hoher Qualität seien oder besonders meinen Nerv irgendwie treffen. Wie geht's dir diesbezüglich?
Also ich habe ja gesagt, dass ich mir die nie runterladen würde und das aus unterschiedlichen Gründen. Also mein tatsächlicher Hauptbeweggrund ist, dass ich keine chinesischen Apps auf meinem Handy haben möchte, auch aus Datenschutzgründen einerseits. Jetzt kann man natürlich argumentieren und das war auch Thema im Podcast von Sascha und Jule Lobo, dass man sich ja auch Apps runterlädt und dann nehme ich mich nicht von aus, die aus den USA sind und auch da Daten sicher abgegriffen werden. Also so naiv bin ich nicht, das glaube ich auch und das muss ich hinnehmen. Aber für mich ist es trotzdem und auf die Aussage habe ich gewartet und zum Glück kam sie im Podcast, weil ich sehe das genauso. Für mich ist es nochmal ein Unterschied, ob ein freundlich gesagt Regime aus China, das selbst mit seinen eigenen Mitbürgern so krass umgeht, was Daten und Überwachung angeht, ob diese Regierung, weil man muss ja in China immer davon ausgehen, dass da immer die Regierung dahinter steckt, die auch massiv ihre Wirtschaft subventioniert und kontrolliert, dass die meine Daten haben oder ob ein US-Konzern meine Daten hat. Also das ist das eine. Wenn ich Kritik äußern darf zum Thema Podcasts, also meine Replik sozusagen an einer Stelle, was mir zu kurz gekommen ist, ist das Thema Produktsicherheit. es wird einmal thematisiert und ich glaube, den Spruch kennst du auch. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich habe diese Erfahrung tatsächlich selber gemacht, deshalb Sascha erwähnt, dass dieser Spruch absolut überholt ist. Das sehe ich nicht ganz so. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, dass sowohl bei Instagram als auch das ZDF hat es auch thematisiert bei Wieso, bei der Verbrauchersendung, dass durchaus wirklich minderwertige Produkte da auch verkauft werden. Also wenn technische Produkte im niedrigen, einstelligen Bereich verkauft werden und verschickt werden, einmal um den ganzen Globus, da frage ich mich, was, ich meine, die verdienen ja auch noch Geld, was die Qualität da noch hergeben kann. Und wenn Sachen durch den TÜV fallen oder gar kein CE-Zeichen haben und wie gesagt, bei Instagram haben auch Leute schon gezeigt, wie sie sich was bei Temu bestellt haben und dass das überhitzt, es kam eine Stichflamme raus und sowas. Dieser Aspekt kam mir in diesem Podcast zu kurz. Wie siehst du das?
Das würde ich auch so sehen, dass der Aspekt zu kurz kam. Also ich fand es interessant, wie beleuchtet worden ist mit einem E-Commerce-Experten, dem Marcel Weiß heißt er, glaube ich, dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass Zwischenhändler wahnsinnig viel Geld verdienen und das Produkte verteuert auf der einen Seite, weil Temu ja darüber funktioniert, dass im Prinzip ein Direktvertrieb stattfindet und man als Endverbraucher eigentlich einen Vertrag mit einer chinesischen Firma jeweils macht, also Kunde direkt mit dem Hersteller ohne Zwischenhändler. Temu sieht sich dementsprechend auch nur als, ich nenne es mal, Vermittlungsplattform.
Oder als Marktplatz, ne? Mhm.
Genau, übernimmt keine Garantie und auch ansonsten keinerlei Verpflichtungen, was Produktqualität oder Ähnliches angeht. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so, dass die Produkte einfach nicht die Qualität haben, die man gewohnt ist für einen ganz anderen Preis. Ja, wenn man dann an irgendwelche technischen Geräte wie AirPod-artige Devices oder Ähnliches denkt. Wobei ich sagen muss, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Demokratisierung von Konsum für ganz breite Schichten, wo viele sich vielleicht abgehängt fühlen. Und damit trifft ja Temu auch einen Nerv, gerade auch bei jungen Leuten, einfach konsumieren zu können. Ja, ob das jetzt gut ist aus Umweltaspekten, da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, aber es trifft einen Nerv mit diesem Werbespruch auch Shop like a Billionaire. Also einkaufen wie ein Milliardär, das ist natürlich ein Punkt, der junge Leute aktiviert, der sicherlich auch Leute mit kleineren Einkommen aktiviert. Was mich angesprochen hat als Juristen, war die Argumentation von Jule, dass Datenschützer ja immer alarmiert sind und im Kontext Temu halt auch wieder alarmiert sind. Auf der anderen Seite guckt aber jetzt auch wieder niemand, dass man einfach das durchsetzen kann. Zu sagen, wenn ich mir so eine App lade und die benutze, dann ist die datenschutzkonform, dann bietet die so einen gewissen Mindeststandard. Das funktioniert leider nicht. Da zu sagen, das kann nicht die Aufgabe vom Endverbraucher sein, das zu entscheiden, ist das riskant oder nicht, sondern dass da eine gewisse, ja ich sag mal, Vorfilterfunktion eigentlich schon durch staatliche Regularien stattfinden sollte. So wie wenn ich einkaufen gehe in einen Laden in einer Fußgängerzone, dann gehe ich ja auch davon aus, dass derjenige, der dann Laden hat, dass der sich an die gesetzlichen Regeln hält und ich da nicht bei jemandem etwas erwerbe, was ich vielleicht gar nicht haben darf, ja, oder wo ich ein besonderes Risiko trage. Weil bei Temu ist es ja so, ich bin ja Direktimporteur, wenn ich das richtig verstanden habe, als Endverbraucher und dann bin ich verantwortlich, wenn meine Temu-Lampe meine Mietwohnung abfackelt. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass dieses Risiko mindestens mal abstrakt gibt und was es für Konsequenzen haben kann. Und da sehe ich auch kein Bewusstsein irgendwie in der Bevölkerung. Bei der Politik leider Gottes noch viel weniger. Mhm. Wie siehst du denn das ganze Thema Temu? Kennst du Leute, die die App benutzen? Kannst du das verstehen, dass man die sich runterlädt?
Also ich kenne tatsächlich, ich habe Leute in meinem nicht ganz unmittelbaren, aber erweiterten Umfeld und bin damit das erste Mal auch konfrontiert worden vor etwa einem halben Jahr. Ich meine, es wäre sogar Silvester gewesen. Vorher habe ich da nur abstrakt eigentlich, ich habe mal Werbung gekriegt, so reingespült bei Instagram beziehungsweise auch einfach, wenn ich so im Netz gesurft bin, also wo mir Temu richtig massiv aufgefallen ist, ist während der EM. Da habe ich das erste Mal dieses Shop Like a Billionaire, weil ich, gut, wir gucken eigentlich kaum Werbung, ne, wenn wir Fernsehen oder sowas. Und da habe ich das ganz massiv erlebt und habe eigentlich viel mich mit Temu passiv beschäftigt durch Berichterstattungen in diversen Medien bis hin zum Thema Zollfreigrenze, 150 Euro, wo Temu dann offenbar ganz viele kleine Päckchen verschickt, wenn du über diesen 150 Euro bist. Ich bin auf die Website gegangen, weil ich mir ja die App nicht runtergeladen habe, um einfach mal zu sehen, was verkaufen die da. Ich finde, die haben auch viele crazy Sachen, Produkte, von denen ich noch nie gehört habe. Das fand ich sehr sympathisch, als Sascha im Podcast erzählt hat, dass er sich ein Gerät gekauft hat, weil er Ohrenjucken hat, was ich auch habe, wo man sich ins Ohr reinleuchten kann. Wie war das?
Irgendwie so. Also sowas, so ein bisschen, ne? Abstrus, so ein bisschen nerdig, aber auch irgendwie so liebenswert menschlich. Fand ich ganz witzig, auch die Situation, das quasi seiner Partnerin beichten zu müssen öffentlich, fand ich lustig. Das ernste Thema ist ja eigentlich auch wieder, dass da ein Trend aus dem Ausland kommt, den in Deutschland die Älteren nicht verstehen, da zähle ich mich dann auch dazu, den sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch unterschätzen, weil es geht vielleicht um mehr als nur um die Jugendlichen auf dem Land, die Temu nutzen, um Shoppingbedürfnisse zu befriedigen, die sie lokal nicht erfüllt bekommen und die sich vielleicht sich finanziell nicht leisten können. Und das Finanzielle gilt ja dann über weitere Schichten, Altersgruppen und Orte hinaus, sondern auch, wie diese App das Einkaufsverhalten grundsätzlich verändert. Mhm. Also dieses ganze Stichwort Gamification und dass da so eine Welt erschaffen wird, auf der ich auch shoppe, auf der ich nebenher einkaufe, weil ja alles so vermeintlich billig ist und dass auch all das produziert wird, weil es halt so massenhaft produziert wird. Das hat ja Sascha auch nochmal an einem anderen Beispiel ganz schön veranschaulicht und wie das einfach massiv unterschätzt wird momentan noch, was das für eine Auswirkung haben kann. Also es erinnert mich retrospektiv, als in den Nullerjahren man versucht hat, hier Quelle zu retten als klassischen Katalogversandhändler und das einfach schief ging.
Mehrfach.
Ja. Und jetzt auch wahrscheinlich alle wieder da drauf gucken und überlegen, was machen wir denn? Und in dem Moment, wo jetzt Amazon anfängt, dieses Konzept auch ein Stück weit zu kopieren, merkt man einfach, wie ernst und wie wirkmächtig das ist. Mhm. Und dann frage ich mich auf der einen Seite, was hat das sozial für Auswirkungen auf die
Welche
Art?
Welche Auswirkungen vermutest du denn?
Naja, also was ist das für eine weitere Welt, in Kinder und Jugendliche reingezogen werden? Und inwiefern kann die, naja, kontrolliert, das ist schon das falsche Wort, inwiefern kann man überhaupt das beeinflussen, vielleicht auch als Erziehungsberechtigte, also als Eltern? Mhm. Was macht das mit den Kindern? Ich kann es einfach nicht absehen. Mhm. Also ich will noch nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Ich vermute, dass es eher schlecht ist, aber ich kann es nicht absehen. Aber was hat das auch für eine Auswirkung auf Innenstädte? Das wird nur so gestreift in dem Podcast. Mhm. Aber ich finde, Jule weist zu Recht darauf hin, dass die Lösung dann halt nicht ist, dass halt alle Geschäfte zu Cafés werden, weil ja das klassische Einkaufserlebnis in der Innenstadt immer eine Abwechslung war zwischen Einkaufen und Gastro und nur noch Gastro dann eben auch nicht funktionieren wird.
Man muss ja auch sagen, das Projekt oder ich sag mal, das Format Kaufhaus stirbt ja auch zum 100. Mal weg, sage ich mal. Also wenn wir wieder sehen, was mit Galeria Kaufhof passiert, ja, und wieder Insolvenz und wieder werden Filialen geschlossen und sowas. Und wenn man eben durch die Städte geht, es wird immer weniger das Shoppen in der Stadt. Also wahrscheinlich wird es ein Beschleuniger sein, so wie du sagst.
Einkaufen war ja auch ein soziales Erlebnis.
Ja.
Also nicht nur beim Tante-Emma-Laden, der dann dem Supermarkt gewichen ist, sondern eben auch sich mit Freunden zu treffen, als Jugendliche zum Shoppen zu gehen oder als Familie in die Stadt zu fahren am Wochenende und irgendwie einkaufen zu gehen. Jetzt kann man sagen, das ist, also ich kann mich da auch dran erinnern, wenn meine Mutter mich zum C&A geschleift hat, dass ich da wenig erbaut war und das vielleicht jetzt nicht vermissen würde, wenn das alles schon über E-Commerce erledigt worden wäre in den 80er und 90ern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dieses Bewusstsein für Konsum geht ja dann auch flöten. Weil in dem Moment, wo alles so billig ist und ich die ganze Zeit ausgebe und dann aber auch kein Bewusstsein habe, dass sich das ja summiert. Mhm. Und eine bewusste Entscheidung fälle ich ja dann auch nicht, wenn ich so aus dem Gamification-Antrieb heraus oder weil es so günstig ist, einfach viele Sachen bestelle, die dann vielleicht direkt auch Müll sind. Also ich hatte mal einen Mitbewohner in der WG damals, der hat auch ganz viel Zeug immer bestellt, so technikaffin, aber da war halt auch schon damals vor 10 Jahren war da viel, ach 10, schön wär's, vor 15 Jahren war da viel Schrott auch dabei, der halt einfach im Müll gelandet ist. Das hat er halt mal bestellt, hat es ausprobiert, der hat ganz gut nebenher verdient und hat es einfach gemacht. Und ein ähnliches Thema sehe ich da dann halt auch, weil es halt noch mal viel günstiger ist, als es bei Amazon am Anfang war. Und man momentan ja auch leichtes Geld zurückbekommt, wenn man sagt, funktioniert nicht, klappt nicht. Aber der Müll entsteht ja trotzdem.
Also ich sehe da auch, wenn ich da mal reingrätschen darf, zwei Probleme, die auf uns zukommen können, was diese Entwicklung betrifft. Es läuft ja diametral zu vor Corona-Zeit, sage ich mal, zur Fridays for Future-Bewegung, wo auch junge Menschen ja nicht nur weg von fossilen Energien wollen, sondern natürlich auch das Thema Konsum ansprechen. Und da sind wir wieder bei so Themen wie Fast Fashion etc. Also ich sehe da so eine Antipode sozusagen. Da bin ich mal gespannt, wie da die Entwicklung sein wird, wer sich da durchsetzt. Und wo ich auch noch eine Gefahr sehe, ist, wenn so viele Sachen so unfassbar einfach, unfassbar billig zu kriegen sind, dass man sich dann auch schnell verzockt. Stichwort, ich gehe mit einem vollen Portemonnaie ins Kaufhaus und fahre in die Stadt, so wie wir das früher gemacht haben, was auch verrät, dass wir eben nicht aus der Stadt kommen, ursprünglich zumindest, dass irgendwann halt, man hat sein Geld ausgegeben und dann war es halt weg. Und dann wusstest du, okay, ich habe noch 20 Mark, dafür kann ich jetzt noch 2 Sachen bei Karstadt kaufen, den Rest verfutter ich bei McDonald's und dann fahre ich mit der Straßenbahn wieder irgendwie gen Heimat. Jetzt machst du Klick, Klick, Klick. Ach, das sind ja nur 2,49, guck mal, das kostet nur 4,99 und so. Ich glaube, die Möglichkeit, sich zu verschulden, so wie früher mit den Ringtones oder so, sich Jugendliche plötzlich verschuldet haben und ihre Handyrechnung explodiert ist, ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die da kommen kann. Also, dass da gerade junge Menschen, weil Jule spricht das ja auch an, ihr 15-jähriges Ich wäre da wahrscheinlich ausgeflippt vor Freude und ich wahrscheinlich mein 15-jähriges Ich auch. Also wenn ich sehe, wo wir herkommen und wie schwierig das war, A, per se an Produkte ranzukommen und B, halt die zu bezahlen. Und das sind ja zwei Kombinationen, die, da hätte ich in die Hände auch geklatscht.
Und das alles auf einer Plattform, die dafür gebaut ist, Impulskäufe zu beschleunigen und am Leben zu halten.
Ja.
Indem eine komplette Welt online eigentlich nur noch auf dieser Plattform stattfindet. Was ja dann auch irgendwie nochmal so zeigt, dieses Konzept, was Zuckerberg schon mit Facebook verfolgt hat, nämlich, dass man sich quasi in ihrem, in Anführungszeichen, lokalen Internet nur noch bewegt.
Ja.
Und da einfach alles hat. Also das könnte ja dann auch noch angereichert werden, um News-Beiträge, dann wieder Influencer reingemixt, die dann wieder darauf hinweisen, wie toll die Sachen bei Temu sind. Die Wirkungsmacht, die so eine Plattform jetzt schon hat, ich glaube, die können wir nur unterschätzen. Und man sieht es ja auch an den kommerziellen Umsätzen, die schon in Milliardenhöhe sind in USA und wohl auch in, ja, in Europa, was das einfach für eine Hebelwirkung am Ende des Tages auch bedeutet. Und was mir immer auffällt, ist, dass so ein Geschäftsmodell, egal wie man das findet, es kommt halt aus dem Ausland, es entsteht nicht in der EU, vielleicht auch wegen der fehlenden Skaleneffekte, auch vielleicht wegen fehlenden Risikokapitals. Vielleicht ist auch KI nicht so verfügbar gewesen, weil das ja hier auch ein wesentlicher Faktor, dass die ganze Zeit das eigene Kaufverhalten oder Klickverhalten analysiert wird. Wahrscheinlich alles, was irgendwie Temu nachvollziehen kann, wie man sich im Internet bewegt, über verschiedene Plattformen hinweg. Dass all das ist gar nicht absehbar, wohin das führt. Ich würde mir nur wünschen, wenn es solche Angebote gibt, und die sind ja erstmal an und für sich nicht schlecht in der Grundidee, zu sagen, Dinge günstiger zu machen, zu demokratisieren. Wenn man da in irgendeiner Form ein Angebot hätte, wo man sagen kann, okay, das entspricht aber auch bestimmten rechtlichen Normen. Und wenn es nur Produktsicherheit ist, sozialen Normen entspricht es wohl auch eher nicht, wenn da praktisch wieder steuerfrei Geld verdient wird, wobei das ja ein allgemeines Problem ist bei den Tech-Konzernen.
Aber grundsätzlich würden wir auch, genauso wie die Logos, jetzt niemanden verteufeln, der das macht.
Ich finde, es steht uns überhaupt nicht zu.
Es steht uns nicht zu und ich finde, es kommt auch darauf an, wo man lebt, wie man lebt. Wir sind da ja eher privilegiert, da wir in der Großstadt wohnen und sehr viele Möglichkeiten haben, quasi alles fast jederzeit zur Verfügung zu haben. Und wir wissen ja, wie es schon ist, wenn wir in unsere alte Heimat fahren. Also da merkt man ja einfach den Unterschied, wenn man Richtung Provinz fährt, wie wir uns schon daran gewöhnt haben, dass wir einfach allein schon Bringdienste, was Essen betrifft, 35 zur Auswahl haben und nicht 3 und 2 liefern heute nicht. So, ich kann das total nachvollziehen und von daher ist die Grundidee nicht verkehrt.
Die Grundidee ist nicht verkehrt. Der Podcast war für mich total interessant, weil er wirklich da meinen Horizont erweitert hat und einfach mal so einen Anstoß gibt, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und das auf dem Radar zu haben.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Das waren unsere Gedanken zum Thema Temu beziehungsweise zum Podcast der Lobos, den wir ja quasi jetzt rezensiert haben für uns und unsere Erkenntnisse daraus gezogen haben und unsere Meinung dazu abgegeben haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Episode Resonanz und Replik. Wir wissen noch nicht genau, welchen Podcast wir dann besprechen, aber wir freuen uns drauf.
Genau, wir freuen uns über euer Feedback.
Schickt uns gerne eine Mail an feedback@resonanz-replik.de. Folgt uns gerne bei Instagram. Lasst uns ein Like da. Folgt uns beim Podcast-Player eures Vertrauens. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.